Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Willkommen bei Rang 1. Wir sprechen heute mit dem Mann, der aktuell das wahrscheinlich unglaublichste Solo am Theater hinlegt. Der Schauspieler Guido Lamprecht. Über 5 Stunden alleine in der Inszenierung Serotonin in Potsdam. Und damit wurde er jetzt zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Gleich bei uns. Welche waren die 10 bemerkenswertesten Inszenierungen des vergangenen Theaterjahrs? Darüber befindet traditionell die Jury des Berliner Theatertreffens. Am Dienstag war es mal wieder soweit. Einladungen gingen unter anderem an die Münchner Kammerspiele nach Zürich und Basel und auch zum ersten Mal nach Potsdam, ans Hans-Otto-Theater. Dort nämlich hat der Regisseur Sebastian Hartmann, der dieses Jahr gleich 2-mal eingeladen wurde, einen Soloabend inszeniert, der Grenzen sprengt. Serotonin nach dem Roman von Michel Houellebecq dauert über 5 Stunden, hat keine Pausen, keine Requisiten, keine Szenenwechsel, spielt einzig in einem kleinen weißen Raum. Und mittendrin ist die ganze Zeit und ganz allein der Schauspieler Guido Lamprecht. Wie geht das bloß? Das habe ich Guido Lamprecht unter der Woche in Potsdam gefragt. Guido Lamprecht, erstmal herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen Dank.
Die Theatertreffen-Einladung ist ja notorisch immer so an die Regisseure gebunden, würde man sagen. Da zählt man ja auch immer so ein bisschen mit. Jetzt bei Sebastian Hartmann Einladungen Nummer 5 und 6. In diesem Fall würde ich aber denken, man denkt sich doch vielleicht ganz unbescheiden, das geht jetzt doch auf meine Kappe, oder nicht?
Nee, das denkt man nicht. Es ist schon eine große Gemeinschaftsgeschichte gewesen. Also natürlich landet viel mehr Fokus bei einem, wenn man als einziger Akteur unterwegs ist. Ich habe das ja schon erlebt, sonst verteilt sich das auf viele Schultern. Aber das ist schon eine Gemeinschaftsprojekt. Also zum einen ist es Sebastians Idee gewesen. Er ist damit auf mich zugekommen. Das Haus hat mitgemacht. Die anderen Künstler, die beteiligt waren, also was Licht und Kostüm angeht, haben alle mitgezogen und haben alle sich bereit erklärt, so stark zu reduzieren, dass es dieses Ergebnis jetzt geben konnte.
Wie hat sich das Ganze denn angebahnt? Also die Vorstellung, da kommt ein Regisseur, natürlich einer, mit dem sie schon sehr, sehr, sehr lange zusammenarbeiten und sagt, so, wir machen Houellebecq, dauert 5 Stunden und du machst das alleine, ist ja vielleicht nicht das, wovon man als Schauspieler träumt oder gerade doch?
Naja, also wir kennen das wirklich lang, wir haben zusammen studiert, wir haben eine Reihe von Produktionen gemacht, auch Sebastians erste Theaterproduktion und dann sehr viele verschiedene. Und ich war von Houellebecq sofort überzeugt, als er mit dem Autor kam, fand es eine super Idee und dieser große Zeitrahmen ist dann entstanden und das fand ich total folgerichtig. Diese Person, dieser Mensch braucht Jahre für seine Reise und bringt sie ja letztlich noch nicht zu Ende. Und dass so eine Geschichte Zeit und Raum braucht, also diese lange Reise in die Depression der Selbstbeobachtung, der Beobachtung der Gesellschaft, fand ich folgerichtig. Und ich habe ab einem bestimmten Punkt auch nicht mehr darüber nachgedacht, ob das publikumstauglich ist. Hätte denken können, vielleicht sitze ich am Ende alleine da. Das hat irgendwann keine Rolle mehr gespielt. Es ging wirklich um das Experiment. Und das habe ich auch gedacht. Das ist eine Sache, die man wahrscheinlich einmal im Leben macht. Es begegnet einem als Schauspieler nicht. Ich habe schon lange Theaterabende gespielt, auch 6 Stunden, aber eben mit 2 Pausen und mit Kollegen und mit viel Bimbamborium. Aber diese völlig neue Situation war auch eine Challenge, eine Herausforderung.
Jetzt ist ja das Solo vermeintlich an sich eine reduzierte Theaterform. Es gibt aber, und so sind die meisten Soli angelegt, das Solo auch als Show, als Möglichkeit für einen Schauspieler ganz viele Register zu ziehen. Sie machen genau das Gegenteil. Sie sitzen eigentlich die meiste Zeit über auf einer schmalen Bank in einem White Cube, in einem weißen Kasten, stehen ganz selten ab und zu mal auf, gehen ganz, ganz selten mal an die Rampe. Und ansonsten findet das alles so im Allersubtilsten statt. Wie haben Sie denn zusammen mit Sebastian Hartmann genau diese Form dann nochmal innerhalb des Solos entwickelt?
Also wir haben darüber gesprochen, dass wir ja schon wirklich viele Sachen gemacht haben. Und sehr viel verrücktes Zeug und dass wir alle möglichen Dinge beherrschen und auch nicht beherrschen. Und waren uns relativ klar, dass wir was ausprobieren wollen, was wir beide nicht kennen, was wir noch nicht gemacht haben. Also wirklich eine starke Reduktion. Am Anfang gab es natürlich viel mehr Gepäck. Wir hatten mit Lothar Baumgartner einen super Lichtdesigner am Start. Ne? Der hätte ganz viel zaubern können und eine tolle Kostümbildnerin, Adriana Berezki, die ganz tolle Sachen im Gepäck hatte von Tonköpfen und Fettsuits und Echtmasken. Und ich habe auch schon Monologe gespielt und die waren genau so, also dass man sehr viel zeigen konnte. Sebastian hatte tolle Musiken dabei, die er benutzen wollte. Und wir haben relativ schnell gemerkt, dass all das, ja, wie wenn man eine Plastik macht, ne? Eine Statue oder irgendwas, dass man alles weghaut und alles weglässt. Und wir haben Proben gehabt, da habe ich auch mal versucht, was geht denn noch in dem Raum? Ich kann mich hinlegen, mich irgendwo anders hinsetzen, abwenden. Und das fühlte sich dann relativ schnell falsch an. Und wir haben uns alle gegenseitig ermutigt, zu reduzieren, wegzulassen, auszuhalten.
Gab es da Vorbilder für diese Art von, ich sage jetzt mal auch eher Performance als Schauspiel? Also ich habe die ganze Zeit an, ja, so wirklich so Performance-Klassiker gedacht, an Marina Abramović, ja, also auch wegen des Settings. Ja, tatsächlich.
Ja, 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 wir haben darüber gesprochen. Wir haben auch irgendwann darüber gesprochen, dass es eigentlich toll wäre, das in einem Museum zu machen. Auch wegen der Möglichkeit, dass Leute kommen und gehen können, dass es so ein Zeitstrom ist, dass man sich sozusagen vielleicht auch auf sich selbst zurückgeworfen fühlt. Wir haben tatsächlich über diese eine Langzeit-Performance von ihr gesprochen, auch wie sie sich darauf vorbereitet hat, was natürlich ein anderer Zustand ist. Sie spricht nicht, ne? Sie geht einen ganz anderen Austausch mit den Zuschauern. Ich muss mich konzentrieren wegen des Textes, aber über diese Art von Performance-Kunst haben wir gesprochen.
Was würden Sie denn selber sagen, in welchem Verhältnis jetzt der Text zu genau dieser Form steht? Wovon berichtet denn dieser Abend in dieser Form für Sie?
Oft sind ja die Olbeck-Figuren so weit entfernt von ihrem eigenen Leben, am stärksten vielleicht bei Möglichkeiten einer Insel, wo dieser Daniel 23 aus einer Zukunft berichtet über sein Leben, eigentlich auch in einem abgeschlossenen Raum alleine ist. Also das war für mich sofort einleuchtend. Jemand, der sagt, er ist nicht in der Lage, sein eigenes Leben zu steuern und zu beeinflussen und ist eigentlich Beobachter seines Selbst und seiner Umwelt, war das für mich folgerichtig, das so zu machen. Mein Erleben war tatsächlich beim Sprechen und Proben ein anderes als das, was ich beim Lesen hatte. Die Figur bekam eine viel größere Traurigkeit. Es schälte sich auch klar heraus, also es gibt die Er-Person, also ich selbst, die Ich-Person, also die Figur des Romans. Und man spürt Olbeck selber auch, wenn er sarkastisch ist, wenn er einen Haken schlägt, wenn er philosophisch ist, wenn er lustig ist oder so. Und dem Text, ohne eine Figur zu spielen, eine Stimme zu geben und das zuzulassen und durch diese Situation, diesen Lebensbericht zu reisen, macht den Text auf eine merkwürdige Art weicher und durchlässiger. Der fühlt sich anders an, als wenn man ihn liest, finde ich. Also im Sprechen war er mir dann viel näher. Ich konnte, weil er sich auch so klar als ein Würstchen beschreibt, konnte man auch allen Hass, allen Rassismus anders lesen. Ne? Eine Person, die so außerhalb des Lebens steht, wie man da sagt, jemand, der Angst hat zu handeln, der ist auch aggressiv. Also alle diese Dinge wurden plastischer und lesbarer für mich.
Und jetzt ganz praktisch, wie bereiten Sie sich auf so einen Abend vor oder wie gehen Sie da ran, wenn Sie wissen, Sie haben jetzt diese Strecke da vor sich? Wie kriegt man überhaupt so ein Gefühl für die Zeit, die da verrinnt in dem Ganzen?
Also die Zeit ist nach einer halben Stunde tot, die gibt's nicht mehr. Ich habe kein Zeitgefühl. Ich habe mir in der Vorbereitung, ich habe ja viel Vorbereitungszeit zum Glück, mal ein Szenario gemacht, dass er so 52 Mal springt. Also in den Geschichten, in Blöcken, in Zeiten. Davon ist ein Großteil, ich glaube 39 bis zur Mitte des Romans. Danach nur noch 11 oder 12 Sprünge, dann werden die Geschichten länger. Und das ist für mich sozusagen ein innerer Haltepunkt, an dem ich mich orientieren kann. Ich muss mich tatsächlich akribisch vorbereiten. Wir haben ja Mephisto gemacht hier. Ich habe gelesen, dass er gesagt hat, es gibt den Tag vor Hamlet, es gibt den Hamlet und es gibt den Tag nach Hamlet, also Gründgens, ne? Und hier muss ich tatsächlich einen Tag vorher anfangen, mich vorzubereiten und den Tag der Vorstellung auch noch komplett, weil es einfach eine so große Textmenge ist und so viel Gedanken und die Struktur erfassen, damit man im Thema ist, damit man die Sprache in sich fühlt. Ich habe tatsächlich sehr viele Notizen, die ich mir nochmal angucke und ich lese den Roman nochmal quer.
Ah, tatsächlich, auch unabhängig von der Textfassung nochmal.
Ja, man kommt in die Sprache, man kommt in den Gedanken, man kommt in die Ruhe. Es ist eine super einsame Sache, ne? Am Tag bin ich allein, arbeite daran, ich gehe zur Vorstellung, da sind wenige Leute, da ist der Mann vom Ton, das ist die Maskenbildnerin, die Ankleiderin. Und dann bin ich allein auf der Bühne sehr lange und danach bin ich auch allein. Also es ist sozusagen, man kommt so in so eine Schwingung dieser Person, die da auch sehr, sehr lange sehr, sehr allein ist.
Auf der Bühne selbst sind Sie allein, im Saal natürlich nicht, da gibt es das Publikum. Und das ist ja auch an dem Abend nochmal so ein ganz besonderes Verhältnis. Es ist ein pausenloser Abend, aber das Publikum kann den Saal natürlich jederzeit verlassen. Davon wird auch Gebrauch gemacht. Ich habe in der Premiere, die ich gesehen habe, allerdings festgestellt, dass Sie oder die Figur, die dort auf der Bühne sitzt, dann durchaus aufmerksam zuschaut, wer da den Saal verlässt. Und das ist durchaus ein intensives Erlebnis, wenn man dann selber betroffen ist als Rausgehender. Was ist das für eine Gemeinschaft? So ganz zwanglos erscheint die mir nicht.
Nee, das ist wirklich eine spezielle Situation. Ich habe auch drüber nachgedacht, man kennt das ja als Spieler, ne? Je nachdem, wie das Licht ist bei einem Abend und man hat einen Monolog, der geht nach unten, sieht man die Leute, manchmal sieht man sie nicht. Aber das ist nur ein Moment. Hier ist das ja die ganze Zeit möglich. Also es gibt einen Scheinwerfer, ich sehe also alle Leute, ich sehe alles, was passiert. Ich habe in irgendeiner Kritik gelesen, da hat jemand geschrieben, wenn Blicke töten könnten, überhaupt nicht meine Haltung. Wenn Leute gehen, sollen sie gehen und kommen. Wenn ich es zu laut finde, weil jemand laute Schuhe anhat, dann warte ich halt im Moment. Wenn ich finde, dass der Gedanke gerade wichtig ist und die sollen trotzdem alle mitbekommen. Aber wir haben auch drüber gesprochen, ich habe ja Erlebnisse auch. Wir haben ja an der Volksbühne gespielt, wir haben sehr wilde Abende gemacht, wo es mal Konfrontationen gab mit Zuschauern. Wenn das hier passieren würde, würde ich es in mich aufnehmen, zulassen, passieren lassen. Nicht bewerten, das ist eben so. Und ich hatte davor auch ein bisschen Respekt, wie das ist, wenn man sieht, wenn Leute vielleicht abschalten oder was anderes machen. Oder das geht aber doch besser, als ich dachte. Also man muss es einfach annehmen. Ich glaube, für die Zuschauer bin ich optisch noch näher, als die Zuschauer für mich sind. Weil für mich mit diesem Scheinwerfer und dem dunklen Boden davor gibt es doch eine Trennung, eine Distanz, trotz der Nähe. Wir haben schon geguckt, wir haben lange probiert, wie nah muss die Box an den Zuschauern stehen, dass es noch ein gutes Bild ist, ne, dass dieser Kasten da schwebt in dem Schwarzen. Und dass ich aber trotzdem noch das Gefühl habe, ich komme mit meinen Armen um alle Leute rundherum, ne, um den gesamten Raum.
Jetzt sind Sie seit 2018 hier im Ensemble am Hans-Otto-Theater. Das ist ein Theater, das es, muss man sagen, nicht immer so ganz leicht hat im Berliner Umland mit seinem riesigen Überangebot an Theater, das es da in der Hauptstadt eben gibt. Was bedeutet jetzt diese Einladung für Sie, für Ihre Kollegen und Kolleginnen hier? Ist das schon nochmal wirklich was Wichtiges?
Bestimmt, also die Aufmerksamkeit, die Potsdam verdient, die kriegt es, weil es ist ein wunderschöner Ort, es ist ein wunderschönes Haus. Hier gibt es wie an allen Häusern mal einen misslungenen Abend, aber auch ganz tolle Abende. Wenn das im besten Sinne eine Einladung ist, mal aus Berlin nach Potsdam zu fahren und Theater zu gucken, ist das prima. Also ich merke, dass meine Kollegen sich alle freuen, dass das Haus sich freut. Das ist einfach ein wunderschönes Ereignis, dass es möglich ist und geklappt hat.
Guido Lamprecht, der Solist der über fünfstündigen Inszenierung Serotonin von Sebastian Hartmann, eingeladen zum Berliner Theatertreffen. Dort dann zu sehen im Mai, vorher aber auch weiterhin natürlich in Potsdam am Hans-Otto-Theater. Nächste Vorstellungen sind am 14. und 15. Februar. Wo steht die neue Dramatik? Das war auch bei der Auswahl für das Berliner Theatertreffen ein Thema. Nicht nur deshalb, weil es gar kein aktueller Theatertext unter die 10 Inszenierungen geschafft hat, sondern auch, weil beim Theatertreffen ein neues Format etabliert wird, bei dem gemeinsam mit den Verlagen die Gegenwartsdramatik gestärkt werden soll. Die Theater selbst bemühen sich auch darum, zum Beispiel indem sie Hausautoren benennen. Am Nationaltheater Mannheim ist das jetzt Emre Akal. Er war als Regisseur schon Faustpreis nominiert und in diesem Jahr stand er immerhin auf der Longlist fürs Theatertreffen. Ende des Monats zeigt Emre Akal sein neues Stück in Mannheim und Marie-Dominique Wetzel hat ihn dort getroffen.
Ich war schon immer von Kunst umgeben, weil mein Vater Schauspieler war, bevor er nach Deutschland gekommen ist. Er hat in der Türkei gelebt und war Schauspieler am Staatstheater. Und dann insgesamt auch seine gesamte Familie einfach eine Künstlerfamilie war. Also sein Vater war Maler und so weiter.
Emre Akal wäre am liebsten auch Maler geworden, entschied sich dann aber für eine Schauspielausbildung. Doch seine Erwartungen, im Theater auf offene, vorurteilsfreie Menschen zu stoßen, entpuppte sich damals als Irrtum.
Also es gab noch keine Diversität, es gab nicht mal das Wort. Ja, das war tatsächlich genauso. Also es war schon sehr spürbar damals, es war einfach alles sehr viel strenger und härter auch. Das heißt, man wurde auch viel härter konfrontiert mit dem Anderssein sozusagen. Aber ich fand es tatsächlich nach der Schauspielausbildung noch schwieriger, weil es dann ganz oft darum ging, dass man eingeladen wurde zu Ensemble-Vorsprechen zum Beispiel, aber dann nicht in das Bild gepasst hat von dem, was erwartet wurde, wenn man einen Emre einlädt.
Schnell wurde ihm klar, dass er, der in München geboren und aufgewachsen ist, trotzdem von den meisten Theaterschaffenden auf die Rolle des Ausländers abonniert wurde. Er stand vor der Entscheidung, entweder das Handtuch werfen oder das Theater von innen verändern. Zum Glück war er, gerade auch durch seine Familie im Rücken, stark und selbstbewusst genug, um nicht aufzugeben, sagt Emre Akal.
Und dann kam ich auf die Idee, Moment, vielleicht kann ich selbst schreiben und mit dem Selbstschreiben vielleicht eine Möglichkeit schaffen, es obsolet zu machen, wer ist und wer was spielen kann. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und mit dem Schreiben fing es dann auch irgendwie an, dass ich auf Umwege dazu gekommen bin, es selbst zu inszenieren. Und ja, jetzt bin ich beides, der Autor und der Regisseur.
Emre Akal erzählt als Regisseur seine Geschichten ganz stark über Bilder, Sounds und Bewegung, ohne viele Worte, wie zuletzt eine fast sprachlose Romeo und Julia-Fassung in Graz.
Wie solcher Hass so lange dauert und keine Liebe kommt.
Oft funktionieren seine Inszenierungen eher wie Assoziationsräume, in die man eintauchen sollte, sich treiben lassen, ohne nach einer stringenten Story zu suchen. Emre Akal ist ganz versessen darauf, neue Erzählweisen und Theaterästhetiken auszuprobieren, geprägt von digitalen Welten.
Neben der Malerei und der künstlerischen Prägung habe ich einfach auch eine ganz starke Computerspielprägung. Dann spielt wahrscheinlich ADHS eine ganz große Rolle, dass mein Gehirn einfach ganz schnell und sehr produktiv auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig funktioniert und so. Das heißt, mir wird einfach sonst auch sehr langweilig. Und ich bin jemand, der sehr geeignet ist für all die Angebote heute, würde ich es mal sagen, weil ich sehr schnell sehr viel konsumieren kann und mein Gehirn dann unglaublich schön abschalten kann und zufrieden ist, was manchmal auch eine Gefahr ist. Aber ich würde eher so sagen wollen, dass meine Stücke deswegen für jüngere Menschen vor allem sehr, sehr, sehr gut geeignet sind.
Sein neues Lieblingsthema: künstliche Intelligenz. Speziell die Beziehung von Mensch und Maschine und die große Frage, was uns als Menschen unterscheidet und ausmacht. Das Stück Es sagt, es liebt uns, das Emre Akal als Hausautor gerade für das Nationaltheater Mannheim geschrieben hat, dreht sich um einen humanoiden Roboter, der sich als weiblich konnotierte Pflegekraft Moni um einen alten Mann kümmern soll. Aber irgendwann nimmt diese KI für sich in Anspruch, ein Individuum zu sein.
Ich höre dich sagen, sie fühlt nicht, sie ist fremd. Ich kann lernen. Ich kann alles lernen. Wenn du willst, lerne ich dich. Ganz. Bis du mich nicht mehr fremd findest. Bis du ohne mich fremd bist.
Sieht so unsere Zukunft aus? Und muss das in einer Katastrophe enden? Emre Akal lächelt.
Ich glaube nicht, dass es in einer Katastrophe enden muss. In meinem Fall, ich bin tatsächlich ein dystopisch arbeitender Mensch. Also meine Stücke sind eigentlich immer dystopisch und in diesem Fall leider auch so. Und trotzdem glaube ich, dass jede Dystopie ja auch eine Hoffnung in sich birgt.
Emre Akal ist seit dieser Spielzeit Hausautor am Nationaltheater Mannheim. Sein neuestes Stück Es sagt, es liebt uns wird dort am 31. Januar uraufgeführt. Marie-Dominik Wetzel hat uns den Theatermacher vorgestellt.
Die geniale Stelle.
Welcher Moment im Theater blieb für immer unvergesslich? Das verrät uns heute der Schriftsteller Daniel Kehlmann.
Meine geniale Stelle, das war vor inzwischen, glaube ich, 11 Jahren. Jerusalem, ein Stück von Jess Butterworth, das zuerst in London ein riesiger Erfolg gewesen war. Ich habe es dann in New York gesehen mit dem großen Mark Rylance, der weithin anerkannt ist als wahrscheinlich der größte englische Bühnenschauspieler unserer Zeit. Inzwischen auch viel im Film zu sehen. Dieses Stück Jerusalem endet damit, dass die Hauptfigur, ein alter, zerstörter, trauriger, verprügelter, also buchstäblich Mann, der vor dem Nichts seiner Existenz steht, er holt eine Trommel heraus und fängt an, auf dieser Trommel zu schlagen. Und er hat vorher mal gesagt, diese Trommel hat ihm ein Riese gegeben, den er auf dem Feld getroffen hat, eine Art keltische Sagenfigur. Und das ist natürlich ein Witz und keiner hat ihm das geglaubt. Und Mark Rylance schlug am Ende dieses Stückes diese Trommel, um diesen Urzeitriesen zu Hilfe zu rufen. Und tat das ganz lange, gut wahrscheinlich so 3-4 Minuten, sah man nur Mark Rylance trommeln und so ganz, ganz tief aus sich heraus einen seltsamen Singsang anfangen. Und das war ein solcher Akt der Magie, wie ich es noch nie vorher und nie nachher auf einer Bühne gesehen habe. Man hatte plötzlich das Gefühl, der Riese ist im Raum. Man hatte das Gefühl, der Riese kommt. Und das hat alleine dieser Schauspieler mit seiner Intensität und seiner Präsenz beim Trommeln bewirkt. Es gab keinen Riesen, es gab keinen Special Effect, es gab nur Mark Rylance. Und dabei wurde es langsam dunkel und nach so 3, 4, 5 Minuten Trommeln war es dann dunkel. Und ich habe mich wirklich gefühlt wie unter Drogen. Ich wäre danach fast in ein Auto gelaufen, weil ich so benommen war, als ich das Theater verließ. Das war, glaube ich, der unglaublichste Moment und wirklich magische Moment, den ich je auf einer Bühne gesehen habe.
Daniel Kehlmann über den trommelnden Mark Rylance in Jerusalem, seine geniale Stelle. Und damit tschüss von Rang 1 für diese Woche. Jetzt kommt Vollbild, unser Filmmagazin. Viel Spaß.